Willkommen bei Die Kraft der Geschichten, dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. So schön, dass du da bist. Wir nehmen dich heute mit in den Wald und wir sind zurück aus der Sommerpause überhaupt. Genau. Ich habe heute Helmut Wittmann zu Gast aus Grünau im Almtal in Österreich. Freue ich mich ganz besonders. Du bist ein Pionier der Erzählkunst, großer Erzähler schon seit über 30 Jahren und hast Bücher geschrieben, hast auch welche mitgebracht, Märchensammlungen. Ich freue mich. Herzlich willkommen.
Ja, mir ist eine große Freude, Annika, hier zu sein. Ist ja ein wunderschöner Rahmen. Und was den großen Erzähler betrifft, ich bin nicht wirklich groß.
Auch wenn ich stehe. Du bist ein Original, ein durch und durch.
Also Originale sind wir hoffentlich alle. Jede und jeder für sich, denn das, glaube ich, ist das Wichtigste auch im Märchen, dass man wirklich das Originalleben lebt, das man leben soll.
Erzähl doch mal, wie hat das Märchen dich gefunden oder du das Märchen?
Ja, da gibt es ein paar Zugänge. Mein großes Glück war, meine Adoptivmutter, die Anna Wittmann, die war Rentnerin, hat nebenbei gearbeitet, weil sie mich eben großgezogen hat und ist mit uns, mit den Kindern aus dem Dorf spazieren gegangen. Und beim Spazierengehen hat sie gestrickt und nebenbei Geschichten erzählt. Aus ihrer Kindheit. Und das waren zum Beispiel ganz unheimliche Geschichten, weil sie bettelarm waren. Wirklich sehr, sehr arm. Sie haben oft kaum genug zum Essen gehabt. Und da hat sie uns erzählt, wie sie in den Wald gegangen sind und Rinden von den Bäumen heruntergeholt haben und dann die gebraten haben im Feuer. Und also unglaubliche Geschichten. Und wir sind wirklich an ihren Lippen gehangen. Und im Wald hat sie gesagt, schau, und da zum Beispiel diese Höhle, da wohnt die alte Hexe. Und dann hat sie erzählt, oft spontan. Und für uns Kinder war das ein unglaubliches Glück. Und natürlich habe ich mir nie gedacht, dass ich jemals Märchenerzähler werde. Aber dann habe ich die Erzähltradition in der Türkei, die Sufi-Tradition, kennengelernt. Und da hat mich fasziniert, dass da im Kreis von Erwachsenen erzählt worden ist. Und ich habe mir gedacht, das ist doch eine unglaublich faszinierende Art und Weise, Wissen und Erfahrungen weiterzugeben, indem man nicht belehrt, sondern indem man anregende Geschichten erzählt. Und so bin ich zum Glück bei uns hier zu den Volksmärchen und auch zu den Sagen gekommen und habe erst da entdeckt, dass diese Volksmärchen ja eigentlich immer für Erwachsene erzählt worden sind. Ja, und Kinder waren halt auch mit dabei.
So schön. Und dann gab es irgendwann in deinem Leben den Moment, wo du gesagt hast, das mache ich jetzt zu meinem Beruf. Das ist ja bestimmt auch nochmal ein entscheidender Schritt gewesen.
Naja, wir haben 1987 ein großes internationales Erzählfestival organisiert. Und das hat es bis dahin nicht gegeben in Österreich, in einer ganzen Region, mit einem Freund, mit dem Helmut Olesko. Und der hat einen Traum gehabt, dass das Märchen wichtig ist für die Welt jetzt. Hat mir von dem Traum erzählt und wir waren dann zu dritt, haben das organisiert. Und ich habe verzweifelt versucht, jemanden zu finden, der österreichische, alpenländische Märchen erzählt. Denn da waren zum Beispiel die Sigrid Früh aus Deutschland mit dabei und eine Erzählerin aus Frankreich und aus Nordamerika und aus Russland. Aber es war nicht möglich, jemand aufzutreiben, der alpenländische Volksmärchen erzählt hätte. Damals war in Österreich Volker Tegetthoff, der damals schon erzählt hat und Gott sei Dank auch heute noch wunderbar erzählt. Aber er hat eigene Märchen erzählt. Ja, und viele haben gesagt, erzähl doch du. Und ich habe gesagt, ich bin doch kein Märchenerzähler. Ja, und dann war das Festival um und ich habe überlegt, was mache ich künftig? Und eines Tages, das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber es war wirklich so, bin ich in der Früh munter geworden und habe mir gedacht, Märchenerzähler, das ist. Und wir haben damals in einem Haus im Wald gewohnt und meine Frau, die Ursula, war schwanger zum ersten Kind. Und ich habe in der Früh beim Munterwerden zu ihr gesagt, du, künftig möchte ich als Märchenerzähler tätig sein. Und jetzt muss man sich das vorstellen, die liebe Frau ist schwanger, wohnt mit einem Mann im Wald. Der nächste Nachbar ist einen Kilometer durch den Wald weg. Wir waren 3 Monate eingeschneit im Winter. Und dann erklärt dir der Mann, dass er künftig als Märchenerzähler tätig sein will. Also ich könnte mir vorstellen, da gibt es Frauen, die dann die innere Ruhe und Kontenance verlieren. Ja. Und meine liebe Frau hat gesagt, na gut, dann probieren wir es halt. Und Am Anfang war das natürlich sehr schwierig und Gott sei Dank weiß man, wenn man so etwas beginnt, nicht, was da alles kommen kann. Aber naja, das ist dann auch die Nagelprobe. Wir haben natürlich oft wirklich nicht einfache Momente gehabt. Aber das ist jetzt schon 34 Jahre her und seit 30 Jahren ist eben das Märchenerzählen mein Beruf. Und meine liebe Frau ist bei mir im Büro angestellt. Wir machen das miteinander, denn ich denke mir, so eine Tätigkeit, die kann man nur miteinander machen. Und mein Gott, das ist so, dass wir das miteinander machen und ich bin halt die Spitze vom Eisberg, die man sieht. Mhm. Und, ja, aber anders wäre es nicht möglich.
Oh, wow, so schön.
Und das Schöne ist natürlich, mit dem Märchen hat man ja Inhalte, die, wie soll ich sagen, viel innere Kraft geben, auch in den schwierigen Momenten. Und als Erzähler hört man sich ja natürlich auch selber zu. Und die Geschichten, die man erzählt, die wirken ja auch auf einen. Und ich habe das auch bei unseren Kindern gesehen, die sind natürlich auch damit groß geworden. Und das hilft einem bei der ganzen Entwicklung natürlich weiter. Gerade wenn es hart auf hart geht. Weil wie oft ist das im Märchen genau die Situation, die Heldin oder der Held weiß einfach nicht mehr weiter, weiß nicht mehr, was jetzt tun, sitzt heulend im Wald. Und ehrlich gesagt, solche Momente hat es natürlich auch gegeben. Also ich bin jetzt nicht heulend im Wald gesessen, aber ich habe mir gedacht, was machen wir jetzt? Und das sind so Momente, wo man innerlich natürlich aufgerührt und verzweifelt ist. Aber das sind genau die Momente, die man dann beim Erzählen auch in die Waagschale werfen kann. Denn dann erzählt man eben nicht eine Geschichte oberflächlich, sondern aus einer gewissen Tiefe heraus. Und kein Mensch wünscht sich solche Momente, wenn es hart auf hart geht. Aber die gehören halt auch zum Leben. Und genau da ist das Märchen dann eine ganz, ganz wesentliche Größe und eine innere Nahrung, die so richtig Kraft gibt.
Da bin ich voll bei dir, es geht mir ganz genauso. Also wenn ich Trost oder Hoffnung, Kraft brauche, geben mir die Geschichten Kraft. Ja. Und das Erzählen und das für mich selbst erzählen oder für Menschen oder für meine Kinder.
Richtig.
Ja. Ist eine Kraftquelle.
Ja, und natürlich kommt das auch zurück.
Ja.
Denn nichts Schöneres, wie wenn man erzählt und das Ganze, wie soll ich sagen, oft hat man das Gefühl, man könnte jetzt aufhören zu erzählen. Mhm. Die Leute wissen die Geschichte, weil die im Raum schwebt. Ja? Und die Worte bringen sie nur zum Ausdruck. Aber das Entscheidende ist diese innere Verbindung mit den Menschen. Und was dazu kommt, ist natürlich, dass die Volksmärchen ja alle so viel Substanz haben, dass man auch weiß, über diese Geschichten werden wesentliche Inhalte vermittelt. Und eben nicht so, dass belehrt wird, sondern so, dass sich jeder Mensch aus dieser Kraftsuppe das herausholen kann, was ihr oder ihm gut tut. Und wir waren zum Beispiel in Indien auf Erzähltour, im Iran. Und gerade in Indien, die Welt dort ist sehr fremd. Aber übers Erzählen bei den Workshops, nach ein paar Stunden, wir waren alle so vertraut, also das war unglaublich. Weil du über das Märchen gleich eine wirkliche Tiefe erreichst. Und dann ist das nicht Smalltalk, sondern dann ist das wirklich eine Zeit, die für alle, die dabei sind, bereichernd ist und anregend.
Das habe ich auch so erlebt in Marokko. Da waren die auch ganz fremd und im Märchen waren wir dann zu Hause.
Ja, genau. Und miteinander.
Und miteinander.
Und du spürst, diese Welt und diese Menschen sind mir auf den ersten Blick fremd. Mhm. Aber über das Märchen entdeckst du sofort das gemeinsame Miteinander. Und darum sind mir zum Beispiel auch die zweisprachigen Programme so wichtig. Weil auch da gehen Türen in andere Sprachwelten auf.
Was braucht für dich ein gutes Märchen oder was muss es haben, dass es dich so inspiriert, dass du sagst, das will ich erzählen?
Es braucht einmal einen Kern, der wirklich etwas hergibt, wo ich etwas Neues entdecke, über mein Inneres, über die Welt, über die Kraftquellen, die da sprudeln in der Welt. Und diese Kraftquellen muss die Geschichte anzapfen. Und dann ist natürlich ein gutes Märchen, ist natürlich auch unterhaltsam. Denn das Unterhaltsame, wie man so neudeutsch sagt, Entertaining, das ist natürlich ein wesentliches Moment. Denn dadurch, dass die Geschichte unterhaltsam ist, kann ich die innere Tiefe dieser Geschichte erst so richtig zu mir nehmen. Das ist der Schlüssel zur inneren Tiefe. Aber es darf eben nicht bei dem Unterhaltsamen bleiben. Es muss, das Unterhaltsame ist der Zugang zur Quelle und die Quelle, die muss sprudeln. Und das, was da sprudelt, muss richtig Kraft geben. Und das ist wie ein gutes, klares Wasser, wo man trinkt und sagt, wow, das schmeckt, das hat Klarheit und das hat etwas, was mich richtig nährt und sättigt. Und wenn so eine Geschichte dann noch unglaubliche archetypische Bilder hat, wenn da die Gestalten, die da vorkommen, faszinieren, wenn das, was da passiert, fasziniert und vielleicht auch überrascht und auf neue Gedanken bringt und inspiriert, ja, dann finde ich, ist die Geschichte grandios. Und ich habe zum Beispiel bei mir in der Sammlung das Geschenk der 12 Monate, da ist zum Beispiel ein Märchen vom Wasser des Lebens. Da gibt es viele Versionen. Aber diese Versionen ist eine, also gerade diese Version ist eine, die mich ganz besonders fasziniert. Weil eben, ich denke mir, in dieser Geschichte finden sich sehr viele Menschen wieder. Und das ist auch ganz wichtig, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Geschichte wiederfinden. Und darum überlege ich ganz genau, je nachdem, wo ich erzähle, ob das für ein Unternehmen ist, ob das, ich sage mal, für ein Schulprojekt ist oder ob das in der Erwachsenenbildung ist, was ist die Welt der Menschen, die dazuhören? Und wo gibt es da geschichtenweise Anknüpfungspunkte? Denn das ist meines Erachtens die Aufgabe des Erzählers oder der Erzählerin, dass man genau überlegt, welche Geschichte braucht mein Publikum?
Genau, die Brücke zu schlagen dann.
Genau, richtig. Ja. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wesentlich, dass man im Idealfall genau die Geschichten erwischt, die für die Leute gerade wichtig sind.
Du hast mir vorhin gesagt, wir dürfen eine Probe deiner Kunst hören. Du würdest ein Märchen erzählen für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Das wäre total schön, da würde ich mich sehr freuen.
Ich überlege gerade, vielleicht die Geschichte vom Glück. Das ist eine Geschichte, die habe ich bei meinem allerersten Erzähltermin. Mhm. Das war beim Schöberlbauern im Extrazimmer für 30 Leute im August 1987 erzählt. Die hat mich durch die Jahre begleitet.
Ja.
Und ich muss sagen, es gibt viele Geschichten, die mich begeistern, denn ich denke, eigentlich immer, wenn man erzählt, ist das eine Geschichte, die einen selber begeistern muss, denn sonst kann man sie nicht so erzählen, wie sie erzählt gehört.
Das spürt man bei dir so stark, dieses Feuer und diese Begeisterung für die Geschichten, die große Liebe zu den Geschichten, die sprudelt förmlich aus dir heraus und springt über zu den Zuhörern.
Ja, aber ich denke mir, das ist ganz gleich, was man macht. Das ist ganz wichtig, denn sonst ist schade um die Lebenszeit. Und ich werde es nie vergessen, ich habe für eine unserer Töchter erzählt, die ist Volksschullehrerin inzwischen, und die hat gesagt, könntest du bei uns in der Klasse mal erzählen? Und ich habe gesagt, ja, natürlich. Und ist mir eine Freude und eine Ehre. Und ich habe dort erzählt, Geschichten. Wir haben über die Kindheit zum Beispiel meiner Mutter, meiner Adoptivmutter gesprochen. Ich habe gesagt, wie anders die Welt damals noch war, habe Geschichten erzählt. Und dann hat nachher meine Tochter, die Gundula, zu mir gesagt, stell dir vor, eine ihrer Schülerinnen mit 7 Jahren hat zu ihr gesagt, ach Gundi, das freut mich, dass dein Papa einen Job hat, der ihn so begeistert. Denn mein Papa hat schon viele Jobs gehabt, aber noch keiner hat ihm gefallen.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, Wahnsinn.
Ja.
Ein Kind mit 7 Jahren beobachtet so scharf. Erstens leider, dass ihr Vater eine Arbeit macht, die ihn nicht wirklich begeistert. Ja. Und auf der anderen Seite, also ich bin mir wirklich irgendwie so, also ich war fassungslos, wie ein Kind mit 7 Jahren das genau beobachtet und auch analysiert. Mhm. Und ich habe mir gedacht, die sind so in der Geschichte drinnen, die einen Blick haben für mich. Das hätte ich nicht erwartet.
Und das geschieht gut, gleichzeitig.
Eine kurze Geschichte.
Oh ja.
War es so oder war es nicht so und war es nicht so gewesen, dann konnte es nicht so verzönen. Da haben wir mal 2 Bauern gelebt. Und die 2 Bauern, die am Hof an Hof gelebt. Der eine Bauer, der hat Reichtum gehabt und Wohlstand. Dem hat es an nichts gefehlt. Draußen auf der Wiese, da war das Gras hoch, und da waren gute, duftende Kräuter und die Kühe, die haben sie anfressen können, die haben pralle, volle Eiter gekriegt und haben viel, viel Milch gegeben. Und auch die Äpfel in den Apfelbäumen, die waren groß, rund, saftig, gut zum Anschauen und noch viel besser zum Essen. Dem hat es an nichts gefehlt, auch das Getreide war hoch und die Ähren voll. Der Nachbar aber, der hat immer Pech gehabt. Und der hat sich gedacht, wie gibt's das? Ich habe immer nur das Pech. Meine Wiesen, die sind karg. Und das Gras, ach, das gibt wenig her. Und die Kühe, die bekommen nicht viel zu fressen. Und die Euter, die sind eingeschrumpelt und geben nicht viel Milch. Ja, und seine Äpfel in den Apfelbäumen, die waren wurmstichig und faulig. Und immer wieder hat's ins Getreide hineingehagelt. Wie gibt's das, hat er sich gesagt. Der hat immer Glück, ich habe immer Pech. Und seine Felder sind neben meinen Feldern und seine Wiesen neben den meinen. Wie kann das sein? Und schließlich ist er zum Nachbarn gegangen. Und der hat gesagt, jetzt sage mal, warum hast du immer Glück? Ja, hat er gesagt, ich bin einfach fleißig. Er hat gesagt, ich bin auch fleißig. Ich arbeite in Genau von in der Früh bis auf die Nacht. Aber ich habe immer Pech und du hast immer Glück. Ja, hat er gesagt, dann kann ich dir nicht helfen. Ist halt so. Und da ist der mit dem Pech zurückgegangen zum Hof. Aber vor lauter Nachdenken, warum er immer Pech hat, hat er nicht einmal schlafen können. Und er hat sich herumgewälzelt im Bett und schließlich hat er sich gesagt, ich stehe auf, denn ich finde sowieso keinen Schlaf, ich gehe an die frische Luft, vielleicht finde ich da Schlaf. Und er ist hinausgegangen und da war es mondhell im Land. Der Vollmond, der Edelmann, der ist groß und rund am Himmel gestanden. Und wie er da so geht, im Mondschein, da sieht er am Feld vom Nachbarn einen Mann, der hat da ausgesät. Hey, hat er gesagt, was machst denn du da? Er hat gesagt, ich bin bei der Aussaat. Ja, aber warum? Ich kenne dich doch nicht. Du bist doch kein Knecht von meinem Nachbarn. Nein, ich bin kein Knecht von ihm. Ja, warum arbeitest du dann für ihn? Ich, hat er gesagt. Ich bin der Knecht von deinen Nachbarn. Das nicht, hat er gesagt. Aber ich bin sein Glück. Was? Du bist sein Glück? Ja, darum arbeite ich für ihn. Aha. Ja, und wenn du als sein Glück für meinen Nachbarn arbeitest, wo ist dann mein Glück? Hat er gesagt, es liegt da drüben bei deinem Feld und schläft bei dem Felsen dort. Da ist er hingegangen. Und wirklich liegt da so ein graues Mandel, so ein graues Männchen und die schlaft dir von fest. Und den hat er gleich angerempelt und geschrien, hey, was ist, aufstehen, arbeiten. Oh, da ist der in die Höhe gefahren, der war ganz verschlafen, ganz dran happert. Was hat der gesagt, was ich und arbeiten? Na freilich, du bist doch mein Glück, du musst doch für mich arbeiten. Ja Mann, hat der gesagt, ich bin schon dein Glück. Ja und? Aber ich bin doch kein Bauernglück. Was, du bist kein Bauernglück? Ja, was bist du dann für ein Glück? Naja, hat er gesagt, vielleicht ein Kaufmannsglück oder ein Handwerkerglück. Probier das einmal. Da ist der Bauer heimgegangen, hat die ganze Geschichte überschlafen, hat sie sich zu Herzen genommen und hat bald darauf den Hof verkauft und ist ins Dorf gezogen und Handwerker geworden. Und es hat nicht lang gedauert und er hat sein Glück gefunden. Und der eine, der hat sein Glück als Bauer gefunden und der andere, der hat es als Handwerker gefunden. Und wer weiß, wie wir unser Glück finden. Und so heißt es so schön am Schluss der Geschichte in der Überlieferung, das Wichtigste im Leben ist, dass man eben das macht, was das eigene Glück auch wirklich kann.
So schön. Oh, das hat mein Herz erfreut. Mm. Vielen, vielen Dank.
Ja. Wie gesagt, die Geschichte, die begleitet mich seit über 30 Jahren. Und von Zeit zu Zeit, wenn es halt passt, dann wird sie wieder erzählt. Und ich denke mir, das ist im Leben wirklich so wichtig. Und gerade oft bei Schulprojekten, so für Halbwüchsige mit 14, 15, 16 Jahren, da erzähle ich zum Beispiel die Geschichte sehr gern, weil ich sage, wisst ihr, wenn ihr überlegt im Leben, was ihr wirklich machen wollt, vergesst das Geld und viel anderes. Denn wenn ihr das macht, was euch wirklich glücklich macht, dann kommt auch das Geld und alles andere. Und wenn ihr nicht das macht, was euch glücklich macht, dann reicht alles Geld nicht. Oh, Und wobei, man darf kein Geldvernichtungsprogramm haben. Also Geld ist schon nett und ist schon kostbar. Ja, ja. Und da gibt's überhaupt nichts gegen das Geld zu sagen. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man wirklich das Glück im Blick hat. Und auch immer wieder, das gilt natürlich auch für mich, immer wieder überlegt, mache ich wirklich noch das, was meinem Glück entspricht und was passieren soll. Und dann ist von Zeit zu Zeit ganz gut, wenn man da und dort nachjustiert und sich Dinge anschaut, denn das Leben ändert sich. Und was vor 10, 20, 30 Jahren gegolten hat, gilt heute wahrscheinlich nicht mehr so. Und da ist es wichtig, dass man dann immer wieder schaut, dass man das so korrigiert, dass es einfach passt.
Das ist schön, weil meine Lieblingsgeschichten kreisen genau um dieses Thema, also die eigene Bestimmung finden und leben.
Ja.
Und es ist schön, dass du das sagst, man muss es auch immer wieder nachjustieren. Wenn man es einmal gefunden hat, gilt es jetzt nicht für den Rest des Lebens. Man muss immer wieder schauen, ist es das auch noch oder wie muss ich es vielleicht auch angleichen, dass es noch passt oder wieder passt und mich wieder begeistert und wieder die Begeisterung zurückgewinnen.
Es gibt da einen Satz aus der Drei-Groschen-Oper von Bert Brecht. Den habe ich auch bei mir im Buch beim Geschenk der 12 Monate extra zitiert, weil ich finde den grandios. Da heißt es einmal, und rennst du nach dem Glück, dann renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ne?
Genau. Das war jetzt ein gutes Stichwort. Die Bücher wollte ich ja gern noch zeigen hier. Von Drachen, Frauen und Zauberbaum. Das große österreichische Märchenbuch, die Sammlung von österreichischen Märchen.
Das war mir einfach wichtig, weil es aktuell keine so umfangreiche Sammlung gegeben hat. Und ich denke mir, gerade wenn man erzählt, immer wieder fragen Leute, wo kann ich das nachlesen? Oder auch andere Erzählerinnen und Erzähler, dass die eine brauchbare Quelle haben, denn viele Sammlungen sind nur mehr antiquarisch verfügbar. Ja, und da ist es einfach gut, eine Quelle zu haben mit Quellenhinweis, wo und wann die Geschichte recherchiert wurde, sodass man auch selber noch weiter forschen kann und sich vertiefen kann in das Thema.
Toll, also ich freue mich auch ganz besonders, weil du hast es uns mitgebracht. Ich kann mich jetzt da gemütlich und genussvoll aufs Sofa setzen.
So soll es sein. Genauso ist es gedacht.
Geschichten finden. Und hier, das ist was ganz Besonderes, das hast du zusammen mit deiner Frau und deiner Tochter geschrieben. Ja. Das Geschenk der 12 Monate.
Ja, das Glück ist, meine liebe Frau kocht wunderbar.
Ja.
Neben vielen anderen Vorzügen ist das ein ganz besonderer, auch wenn man den bei mir nicht so ablesen kann. Aber wir essen Gott sei Dank sehr, sehr gern gut und dafür sorgt sie und das ist einfach schlicht und ergreifend grandios. Und die Idee war dann, ich habe öfter Bilder auf Facebook in den Account von ihrem Essen, wenn es besonders gut war wieder. Und da haben viele Leute gesagt, oh, und wie geht das Rezept dazu?
Ja.
Auch bei einfachen Rezepten, also bei einfachen Speisen. Und dann haben wir gesagt, machen wir doch ein Buch mit Rezepten rund ums Jahr, mit Geschichten rund ums Jahr, mit weihnachtlichen Legenden, mit Ostermärchen, mit sommerlichen Geschichten in den Herbst hinein, mit dem Obst, mit den Früchten, das alles kommt davor. Und das kommt auch in den Rezepten vor. Die Jahreszeiten, eine eigentlich sehr einfache Küche, eine bodenständige Küche, wie man sagt, aber viele kennen die nicht mehr.
Das ist das Beste überhaupt.
Und dazu das Brauchtum, denn das rituelle Brauchtum, nämlich ganz einfaches Brauchtum, ist, denke ich, sehr wichtig, wenn man das Leben bewusst und möglichst genussvoll leben will. Das ist einfach auch so Dinge wie Räuchern im Advent oder wie man gebildete Brote zum Beispiel zu Allerheiligen, einen Allerheiligen Striezel backen kann. Ich denke mir, das sind Anregungen, ja, da erfüllt man das eigene Leben, das viel mehrere Leben gleich umso mehr mit Leben und mit Tiefe. Und so ist das Buch entstanden und Tirolia, der Verlag, Gott sei Dank, hat da wirklich mitgespielt und unsere älteste Tochter, die Heidemarie, die hat die ganze grafische Gestaltung gemacht, das Layout und die Agnes Ofner als Illustratorin wirklich, die hat das als Illustratorin grandios aufgegriffen und umgesetzt. Ja, und dazu haben wir einfach Fotos bei uns aus der Gegend. Ja. Einfach mit dem Handy aufgenommen, Stimmungsbilder zu den Jahreszeiten. Ich war selber erstaunt, was mit Handyfotos alles machbar ist, nämlich auch in der Qualität, im großen Format. Und
voll schön, und da freue ich mich, da werde ich mal sowohl lesen als auch kochen und backen.
Ja.
und räuchern toll. Ganz, ganz schön. Die kann man bei dir bestellen oder im Buchladen. In Deutschland ist besser, im Buchladen einfach zu erwerben.
Ich denke,
erwerben.
Bei der Buchhändlerin, beim Buchhändler deiner Wahl ist am allerbesten. Bei uns in Österreich kriegt man es natürlich unter Märchenerzähler.at im Netz. Da kann man es direkt bestellen. Nur der Versand nach Österreich, nach Deutschland ist leider relativ teuer. Mhm. Da ist die Buchhändlerin, der Buchhändler sicher die einfachere Lösung.
Schön. Dann habe ich vielleicht noch eine letzte Frage. Ja. Wenn du dir vorstellst, so nach einem langen, erfüllten Leben und viel Märchen erzählen, hast viele Menschen berührt, glücklich gemacht, das Herz erfreut mit deinen Märchen und sitzt dann vielleicht so als uralter Mann unter einem Baum auf der Bank in der Sonne und dann kommt da so ein junger Mann daher vorbeigelaufen, sagt: Helmut, was würdest du mir raten? Bin so auf der Suche, ich weiß noch nicht, wo es lang geht in meinem Leben.
Da würde ich mal sagen, so auf Neudeutsch, erstens einmal, don't worry, be happy. Nämlich Ruhe. Das ist einmal wichtig, innere Ruhe. Denn aus der Hektik, das ist nicht gut, wenn man da handelt. Und ich würde sagen, schau, dass du in dich gehst. Und da muss man sich nicht hinsetzen, um in sich zu gehen. Man kann auch durch den Wald gehen. Man kann auf einen Berg gehen. Aber schau, dass du zur Ruhe kommst und dass du zu dir kommst. Und ich komme gern zur Ruhe, wenn ich auf den Berg gehe. Da bin ich ganz in mir und bei mir. Und lass es kommen. Denn das Leben hat mit dir wie mit allen anderen Menschen Einzigartiges vor. Und es ist wichtig, dass du dieses Einzigartige entdeckst und dass du das dann auch nach Kräften lebst. Und was ganz, 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 ganz wichtig ist, gerade heute in dieser Zeit, horche und folge deiner Intuition. Denn die Intuition, dieses Bauchgefühl, wie man es auch oft nennt, die ist, glaube ich, wahnsinnig hilfreich. Und ein Freund von mir, der Gregor Sieböck, Weltenwanderer, hat Unglaubliches gemacht. Ist von Feuerland bis Mittelamerika gewandert zu Fuß. Und ich habe ihm gesagt: Du, wie machst du das? Du bist in einer fremden Welt und dass du dich nicht verirrst und dass dir nichts Schlimmes passiert. Und er hat gesagt: Intuition. Die Intuition ist unglaublich hilfreich und sie ist ein guter Freund. Und sie sagt dir etwas. Und wenn du darauf horchst, dann wird dir die Intuition als guter Freund immer mehr sagen. Und wenn du nicht drauf horchst, dann hört sie irgendwann zu reden auf. Und das ist, glaube ich, nicht gut für ein glückliches Leben. Also das wäre mein Rat.
Vielen,
und natürlich
vielen Dank.
Als Märchenerzähler vielleicht noch, ich würde sagen, schau, dass du vielleicht ein paar gute Geschichten findest, wo du merkst, die geben dir Kraft. Die können auch sehr inspirierend sein. Aber das Wichtigste: Schau, dass du zur Ruhe kommst, dass du in dir bist, dass du deiner Intuition folgst, und dass du möglichst in deiner Kraft bist und alles andere ausblendest. Denn wir bewegen uns heute in einer derartigen Flut von Informationen, dass es wichtiger denn je ist, in seiner Kraft zu sein und aus der herauszuhandeln, mit der Intuition als Führer.
Aho, sagen die Indianer. So sei es.
Inshallah.
So Inshallah, genau. Vielen, vielen Dank, lieber Helmut, für deine geteilte Zeit, deine Geschichte, dein Dasein. Dankeschön.
Liebe Annika, es war mir eine Freude und es war wirklich sehr, sehr kurzweilig und sehr inspirierend und hoffentlich für alle, die das sehen und hören, auch, dass es wirklich etwas hergibt. Das, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man mit dem, was man macht, selber glücklich ist und auch vielleicht andere zu ihrem Glück anregt. Danke.
Wunderbar. Also die Bücher gibt's bei dir im Buchladen und deine Sendung gibt's im Radio auch jeden ersten Samstag um
20 Uhr.
20 Uhr.
Aber im Internet, in der Radiothek vom WAVE gibt es die dann auch eine Woche lang zu hören.
Gut, und sonst findet man alles auf deiner Website.
Die heißt Märchenerzähler.at. Super. Mit AE Märchenerzähler, Märchenerzähler.at.
Gut. Das steht auch alles unter dem Video und auch unter dem Podcast. Schön, dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Schön, dass du dabei gewesen bist. Und wenn du noch Lust hast, mitzumachen bei Authentisch, Kraftvoll und Frei Sprechen, wir starten wieder mit dem Online-Kurs am 1. Oktober. Kannst du dich direkt anmelden. Alles Liebe, lass es dir gut gehen. bis zum nächsten Mal.